Oh, ein Kunde. Herzlich willkommen im Nerdy. Hier an der Theke ist noch ein freier Platz. Wie wäre es mit einem frischen Kaffee? Ja? Gute Wahl, bei diesem Wetter gibt es nichts Besseres. Ich habe ihn eben ganz frisch aufgesetzt. Seine Essenz liegt bereits in der Luft. Es ist unser ganz besonderes Nerd-Aroma.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder je nachdem, wann du das hier gerade hörst. Und herzlich willkommen bei Nerd-Aroma. Heute mal wieder mit einer neuen Folge. Und warum sollten wir auch alte Folgen zeigen, wenn wir neue Folgen bringen können? Das macht viel mehr Sinn. Und heute sind wir nicht alleine, denn heute ist das Café richtig voll. Ich habe nämlich Verstärkung mitgebracht. Und ja, im Endeffekt sind es drei Teammitglieder, kann man sagen. Denn ich habe die drei im Laufe dieses Jahres, im Laufe des letzten Jahres, über, ich weiß nicht wie viele Partien, aber sie haben mir so einige Messer in den Rücken gesteckt. Und so zwar nicht einige Male, aber nicht wirklich sehr, sehr viele. Aber das Gute ist, ich habe ihnen auch so einige Messer in den Rücken gesteckt. Also von daher, es gleicht sich wahrscheinlich irgendwo wieder aus. Wir hätten mal Statistik führen sollen, wie oft jeder von uns den anderen umgebracht hat. Haben wir aber nicht. Ne? Wichtig war nur, dass alle Teams gewinnen können. Aber bevor wir zum Thema kommen, würde ich sagen, können wir erstmal alle vorstellen, die dabei sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Andi an. Hi Andi.
Ja, hi. Moin zusammen. Mein Name ist Andreas Godot. Paar werden mich bestimmt schon auf Social Media gesehen haben oder in irgendwelchen anderen schönen Orten, wie auf der Messe zum Beispiel oder in unserem liebsten Boardgame-Café. Wir machen ja seit 5 Jahren, bin ich jetzt dabei bei Godot Games mit Stefan zusammen. Wir sind ja Best Friends seit der Schule sozusagen, wohnen fast Haus an Haus. Und bin immer gespannt, was mich heute Abend hier erwartet. Ist meine Podcast-Premiere. Also bitte seid lieb zu mir.
Oha. Okay, dann machen wir mal direkt weiter. Dann haben wir nämlich noch Jessica dabei. Hi.
Hi. Ja, ich heiße Jessica, wie du gerade schon gesagt hast. Und ich durfte letztes Jahr bei eurem Spiel mit testen ganz viel. Und für mich auch Podcast-Premiere. Ich bin auch sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und
Sehr gut. Dann haben wir noch einen, der den allerschwersten Namen von allen hat. Denn ich weiß immer nicht, ob ich Patrick, Paddy oder Paddy. Ich weiß nicht, ich krieg da immer einen Drehwurm raus und immer weiß ich nicht, was ich sagen soll. Jedes Mal, obwohl ich ihn wahrscheinlich schon 1000 Mal angesprochen habe. Aber deswegen stell dich selber vor.
Ja, mein Name ist Patrick. Man kann mich aber auch mit Paddy ansprechen. Also Deutsch Patrick, Englisch Paddy. bin jetzt auch seit einigen Jahren, seit ihr Human Punishment released habt und ich die ersten Fragen euch gestellt habe auf Facebook. Und jetzt 2022 habe ich euch jetzt auch mit Jessica auch noch sehr viel unterstützt bezüglich Among Cultists und jetzt sind wir hier beim Podcast und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt.
Man darf auch nicht vergessen, du bist ja auch derjenige, der unseren Discord-Server leitet. Also alle, die da misspawnen, ne, die werden von dir gebannt. Aber ich glaube, es ist noch nicht passiert, oder?
Nee, bislang noch nicht, nee.
Haben sie alle noch lieb verhalten. Aber gut, mal gucken. Die Trolle schlafen nie, weißt du ja.
Das stimmt.
Ich kann mich sogar noch erinnern, ich glaube, ihr habt damals bei der ersten Kampagne sogar Fotos geschickt gehabt, kann das sein? Ich glaube, ihr habt uns damals sogar Fotos geschickt gehabt, irgendwie, wo ihr das Kartenspiel gezockt hattet, irgendwie.
Das mag sein. Also wir haben sicherlich auch Fotos geschickt. Immer wenn wir es halt gespielt haben, haben wir auch Fotos gemacht, ja.
Also schon vor lange her, wenn man so zurückblickend ist, ist es immer so krass, wie lange das ganz schnell wieder her ist irgendwie. Also es fühlt sich dann immer noch gar nicht so lange her an, aber es sind schon mittlerweile echt, wie Andi gerade schon meinte, 5 Jahre irgendwie. Also schon krass irgendwie. Ja, und
man muss ja auch dazu sagen, zu unseren Kartenspielen ist ja schon seit einigen Jahren out of print. Und wir kriegen wirklich ständig Nachfragen nach diesem Kartenspiel. Also irgendwann, wenn wir mit einem Monkaltes fertig sind, muss noch mal irgendwas mit diesem Kartenspiel passieren, weil, kleiner Sidestep zur Messe, dort haben uns wirklich Bäcker besucht, die das Kartenspiel in ihrem Beutel hatten. Die hatten es auf der Messe dabei, wieder dieses letztes Jahr, um es dann sogar da zu zocken. Das war einfach absolut absolut episch, wenn man das so sieht. Macht einen einfach richtig happy.
Das ist auch so krass, weil es auch schon wirklich gesagt 5 Jahre alt ist und ganz ehrlich, wie viele Spiele hat man noch, die man nach 5 Jahren noch auf die Messe mitschleppt irgendwie oder so, ne? Also, ich meine, ich hab noch nie ein Spiel auf die Messe geschleppt, ich bin da vielleicht die falsche Person, ne, die das sagen müsste, aber das freut einen schon sehr so, ne? Also es geht schon wirklich so echt ans Herz, finde ich, wenn man dann sowas mitbekommt oder so. Also das freut dann schon wirklich enorm. Ja, wir haben wirklich mit dem Kartenspiel, da gibt es noch Pläne, ne? Also man darf auf keinen Fall sagen, dass wir da schon durch sind. Aber das Problem ist halt bei uns immer, dass wir halt sehr wenige sind und die Zeit halt sehr begrenzt ist. Und das führt immer dazu, dass wenn wir an einem neuen Projekt sind, das andere Projekt natürlich dann einfach aktuell stillstehen sozusagen, weil wir einfach die Ressourcen dafür nicht haben. Und wenn wir die Ressourcen hätten, würde es wahrscheinlich auch schon das Kartenspielen in irgendeiner anderen Art und Weise schon wieder geben, nehme ich mal an. Ne? Aber, ja gut, egal. Haben wir halt noch nicht. Aber dazu kommen wir bestimmt ein anderes Mal, zu einem anderen Podcast eventuell. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Human Punishment Podcast machen, glaube ich. Das würde sich auch irgendwie anbieten. Also rein historisch gesehen bei uns irgendwie macht das halt irgendwie Sinn. Aber das wird trotzdem nicht unser Thema heute sein. Denn heute wollen wir über unser neues Baby reden. Denn was heißt neu? Es ist bei uns auch, für uns alles ist auch schon wieder richtig alt eigentlich. Mhm. Weil wir das Spiel auch schon hoch und runter gespielt haben. Und gefühlt natürlich in- und auswendig kennen. Aber trotzdem ist zum Glück noch nicht langweilig geworden ist. Denn ja, unsere Kampagne geht ja jetzt am Montag live. Also je nachdem, wann ihr das hier gerade hört, kann es sein, dass sie schon live ist. Es kann auch sein, dass ihr so früh hört, dass es vielleicht doch nicht so ist. Aber am 9. Januar dieses Jahr geht sie halt live. Und auf Kickstarter. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel dafür in Bewegung gesetzt und dafür vorbereitet. Und das Krasse ist, Kickstarter ist ja immer, dass man halt 90 oder vielleicht auch 95% halt gar nicht sieht, sondern das ist alles passiert vorher. Und das ist einfach unfassbar viel Arbeit. Egal, ob du jetzt Marketing machst und ob du die von den Druckdateien bis zu dem Produktionspartner und die Testrunden und das ganze Marketing, Social Media Aufbau und so weiter. Ne? Es gibt da so viele Ebenen. Und die man eigentlich nicht wahrnimmt. Am Ende geht die Kampagne live und da denken sich, okay, cool, sieht gut aus, kann man mal reingehen oder so, aber das ist dann am Endeffekt, naja, das ist halt wirklich nur so ein Bruchteil von dem Ganzen halt so. Und das ist halt immer für uns, also ne, die das Ganze halt, die den ganzen Prozess erleben, für uns ist das ja so krass, weil das nur die letzten 3% eigentlich so sind irgendwie. Und die meisten fangen aber jetzt erst an, ne? Die meisten fangen bei 98% oder 97% erst an, aber wir sind eigentlich schon fast am Ende und die Leute kommen jetzt erst zum Anfang sozusagen erst rein irgendwie. Außer unsere Testspieler natürlich, die wir heute dabei haben. Da können wir vielleicht auch gleich mal direkt rüberleiten, denn ich weiß nicht, bevor unserer allerersten Runde hat Andi euch mit Sicherheit ja schon erzählt gehabt, dass es sozusagen ein Among Us-Spiel sein soll, oder?
Jo.
Und jetzt würde mich natürlich erstmal fragen, was habt ihr euch vorher, oder vielleicht wisst ihr das halt noch, aber was habt ihr euch vorher vorgestellt, wie das ablaufen könnte? Weil, ich meine, ihr kanntet ja Among Us zu dem Zeitpunkt schon. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber auf Reddit gab es halt sehr, sehr viele Menschen, die überlegt haben, wie man so ein Brettspiel umsetzen kann. Aber die sind dann nicht zu einem Endpunkt gekommen sozusagen, sondern es gab einfach nur viele Fragen und viele gedruckte Dateien und Karten und so, aber es führte halt nie zu einem Ergebnis irgendwie. Und deswegen würde mich noch interessieren, ob ihr euch irgendwie schon vorstellen konntet, was es werden könnte oder wie man es jetzt bewerkstelligen könnte oder so.
Also ich für meinen Teil konnte es mir gar nicht vorstellen. Also es war für mich halt, Among Us ist halt ein Spiel, was halt natürlich zeitgleich abläuft. Jeder macht zeitgleich seine Aufgaben und das irgendwie in ein Brettspiel reinzugießen, dachte mir so, okay, ambitioniertes Projekt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Ambitioniert können wir auf jeden Fall.
Ja, ich fand auch noch interessant, also ich konnte mir einfach gar nicht vorstellen, wie dieses mit dem, es werden Leute umgebracht, aber also bei Among Us sieht man das ja sofort, zumindest derjenige, der tot ist, weiß sofort, dass er tot ist. Und wenn jemand dann da vorbeiläuft, findet er den halt als Toten. Wie das halt umgesetzt werden sollte, konnte ich mir in dem Moment eigentlich gar nicht vorstellen, weil da müsste ja jeder wissen, wer wann wo tot ist. Weil auf so einem Brett kann man das ja schwer geheim halten. Aber es ist scheinbar doch möglich.
Das ist ja genau der Schneidepunkt, wo alle halt aufgehört haben, ne? Also auf Reddit und so. Also die Leute haben sich dann die Karten ausgedruckt, es gab dann schon diese Raumschiffe und so als Spielbretter und so. Die Leute haben sich dann Karten von den verschiedenen Charakteren ausgedruckt, dann gab es Red und Green, wie sie alle heißen irgendwie und so, 3D-Miniaturen ausgedruckt. Aber dieser letzte Schliff, ne, dieser letzte Punkt eben, wie schafft man es, dass Begegnungen funktionieren eben, das ist halt, glaube ich, genau, das ist wirklich der eine Punkt gewesen. Wenn du den hast, ist der Rest eigentlich, fühlt sich der Rest ziemlich einfach an, weil das halt den Kern von dem Ganzen halt, ne, einfach ausmacht irgendwie. Ich weiß noch, Andi, du kannst ja auch noch mal erzählen, so von deinen allerersten Gedanken, wo wir das erste Mal die Runde gespielt haben. Denn ich weiß auch noch, du warst damit auch sehr, sehr skeptisch gewesen vor der ersten Partie.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Spannende ist ja immer so ein bisschen, wenn man Playtests macht und das Spiel dann so ein bisschen feilt, dass es dann auch zu weiteren Playtests dann gehen kann. Du fängst dann mit einem Produkt irgendwie an und dann nach mehreren Partien, das zieht sich ja über Monate hin, verändert sich auch alles komplett. Also wir hatten ja auch so ein bisschen, wann sind die Laufphasen, wann sind die Eventsphasen und wie das sich dann immer noch wieder während des Playtests, während des Schleifens verändert, das denkt man sich immer irgendwie nie. Man denkt halt immer so, ja, jetzt ist es irgendwie rund, jetzt ist es rund. Und du entwickelst aber immer, immer, immer weiter. Und diesen Prozess halt mit zu begleiten oder mit zu kreieren, ist einfach immer richtig cool. Ne? Um dann halt zu sehen, wie es am Anfang war, wie es jetzt am Ende ist, sind dann meistens doch ganz schöne Welten dazwischen.
Ich finde immer noch spannend, dass die erste Partie damals schon so gut geklappt hatte irgendwie halt. Ne? Also ich meine, die war noch komplett nicht gebalanced gewesen natürlich so. Also es war komplett nicht fair. Also, ne? Also ich glaube, damals hat es der Kultist unschaffbar schwer gehabt, irgendwie in sein Ziel zu erreichen und solche Sachen natürlich. Aber trotzdem war es nach der ersten Partie, finde ich, schon so gewesen, dass du direkt gemerkt hast, dass wenn du das alles halt on point bekommst, dass das dann schon funktionieren würde, so im Prinzip. So, weil der Grundkern, der hat sich von Anfang bis jetzt nicht verändert, würde ich fast sagen halt. Ne? Also es gab ja immer dieses, du hast eine Begegnung, du hast ein Event und du hast eine Aktion. Klar, die Events haben sich geändert, vielleicht auch ne, die paar Räume oder die Anzahl an Räumen und solche Geschichten halt. Ne? Aber der Kern ist ja eigentlich immer noch der gleiche geblieben, witzigerweise irgendwie. Ne? Also ich finde, da hat sich gar nicht so viel getan irgendwie.
Ja, du schleißt halt immer so ein bisschen den, wie sagt man so schön, den Diamanten. Ja, und jetzt sind wir im Prinzip beim finalen Produkt angekommen und sind mega gespannt, ja, wie es sich entwickeln wird.
Ja, spannend wäre ja wirklich, wenn wir echt nochmal getrackt hätten, so wie viele Runden hat man gespielt und alles so, ne? Also man, das ist wirklich, man hört ja irgendwann noch auf zu zählen irgendwie, weil es dann irgendwie dann doch irgendwann doch sehr, sehr ausgeartet ist. Man hat am Abend doch 2-3 Runden geschafft irgendwie und so, ne? Also je nachdem, wie die Spieler drauf gewesen sind und wie die Spielerzahlen gerade waren und so. Oder ob TTS mitgespielt hat, weil wir haben auch sehr viele Runden gehabt, wo uns dann die Technik irgendwie nicht wohlgesonnen gewesen ist, dann hatten wir Discord-Ausfälle. Da sind wir alle von Skype, also die Altmänner-Crew von Skype auf Discord zu Discord gewechselt, nur damit dann Discord am selben Tag nicht mehr funktioniert hat irgendwie oder sowas. Ne? Also.
Das war auch gut, ich erinnere mich gerade dran. Da hat uns doch Patrick von diesem Discord sowas von vorgeschwärmt, dass das jetzt hier der neue Hit ist und dass wir das alle brauchen und so weiter. Dann haben wir das alles installiert, alles gemacht und dann hat es nicht funktioniert.
Und Fun Fact, bei Marco läuft heute noch nicht. Also, das ist schon irre. Da kauft er sich einen neuen Rechner. Nur damit dann trotzdem Discord irgendwie, weiß ich auch nicht, nicht funktioniert. Naja, okay, aber ist ein anderes Thema. Ich will auf jeden Fall sagen, wir hatten auf jeden Fall auch ein paar Hindernisse und ein paar Hürden, so, die wir in Kauf nehmen mussten und so. Aber ja, insgesamt war es schon, finde ich, ein sehr, sehr spannender Prozess gewesen irgendwie. Und auch ich weiß auch nicht, mitgezählt habe, es gab jetzt 100 oder 200 Runden oder was ich weiß, wie viel gewesen sind, aber Fakt ist auf jeden Fall, ich habe jetzt noch genauso viel Spaß wie an der ersten Partie, nur dass ich jetzt einfach weiß, dass ich als Team, egal welches Team ich habe, dass ich gewinnen kann. So, das ist halt natürlich, ne, das ist natürlich von Vorteil, aber das ist halt was ich echt spannend finde, weil oft ist es ja so bei Spielen, dass ich sag mal jetzt mal, wenn du jetzt einen Dungeon Crawler hast oder so, wenn du denselben Level 10 mal spielst, irgendwann wird es halt irgendwie öde oder so, weil du wirst dieselben Karten sehen und dieselben Events werden vielleicht passieren und sowas. Wir haben ja jetzt auch nicht 1000 Events im Spiel drin und so weiter und auch nicht 1000 Räume und so. Und eigentlich wiederholen sich die Prozesse, aber trotzdem machen es die Spieler dann irgendwie immer, dass es sich trotzdem jedes Mal anders anfühlt irgendwie oder so. Also, obwohl eigentlich gar nicht jetzt unendlich Variation eigentlich im Core-Prinzip drin ist sozusagen, trotzdem ändert sich es trotzdem jedes Mal vom Gefühl her, finde ich. Oder wie meint ihr das?
Ja, die Spieler verhalten sich ja jedes Mal anders. Selbst wenn man immer mit den gleichen Leuten spielt, man hat ja eine andere Zusammensetzung von wer ist jetzt der Böse, wer sind die Guten, wer bringt jetzt wen um. Also man hat ja immer andere Voraussetzungen und dadurch, dass es doch viele Elemente gibt, die sich ja halt von Spiel zu Spiel ändern, sei es die Routen. Jeder hat ja eine entsprechende Route, wo er langlaufen kann oder die Events, das beeinflusst halt sehr, sehr viel und dadurch macht es halt jede Runde irgendwie doch einzigartig.
Spannend finde ich auch, wir hatten auf der Messe jemanden gehabt, der meinte, seine Kinder merken sich halt alle Karten auswendig. Das heißt, so 10 Routenkarten wären für die angeblich so einfach, dass sie sich sozusagen gefühlt, sie nach 5 Partien oder so, alle Routen irgendwie auswendig kennen würden. Ich kenne nicht mal eine Route auswendig, ey. Und ich habe die Dinger gebaut, ne? Also, ich weiß es nicht. Es gibt ja schon harte Cracks, also ich würde auch sagen, dass Jessica auch dazu gehört. Also es gibt ja Spieler am Tisch, die merken sich dann alles, ne? Das heißt, wenn du dann irgendwie sagst, in Runde 1, du musst mal da und da hingehen und in Runde 5, wo du die gleiche Route hast, wenn du dich da nicht wiederholst und dieselben Sachen sagst, dann wird sie dich sagen, okay, pass auf, ich weiß auf jeden Fall, dass du Kultist bist, ich werde jetzt rausmoten irgendwie und dann bist du auch raus, weil das stimmt, was sie sagt. Es sei denn, sie ist der Kultist und bringt sie einfach gerade gut rüber oder so, ne? Und das kann auch, das haben wir glaube ich auch schon gesehen, dass sie da gut als Kultist gegengearbeitet hat, aber ist schon spannend, wie jeder auch anders an sowas rangeht eben, ne? Also es gibt dann die Spieler, die reden nicht viel, es gibt dann die Spieler, die reden immer viel und so, ne? Du hast Leute, die merken sich einfach alles. Das hatten wir auch letztens gehabt, hier der Tim hat einen Tisch gehabt, Tim war auch so ein Detektiv, ey. Der hat sich auch einfach alles merken können irgendwie. Und das hilft natürlich bei so einem Spiel enorm. Dann wirst du natürlich auch als Kultist doppelt überlegen, was Informationen teilst du überhaupt offen und was hältst du einfach für dich sozusagen, so, ne? Also das ist ja auch mal so ein großer Aspekt bei dem Spiel. Eigentlich willst du ja Vertrauen schenken und viel Informationen rausrücken, nur da musst du es ja halt auch merken, weil es vielleicht wieder nochmal dir zum Verhängnis werden könnte irgendwie, ne?
Aber das ist ja auch so ein bisschen das Schöne einfach an einem Kultist, dass jeder im Prinzip aufpassen muss, was in den Runden passiert und dann so ein bisschen als Detektiv sich so zusammengeschlossen wird und dann überlegt, wer war wo, wer kann den Mord verursacht haben. Aber gleichzeitig als Mörder selber kannst du das gleiche Feature halt auch nutzen, um einfach Verwirrung zu stiften. Das macht halt so richtig Spaß, ne? Und bei Leuten wie mir, die sich nicht so viel merken können, ich sage mal, mein Kopf ist wie ein Sieb, da bin ich immer dann doch sehr empfänglich dafür, irgendwas zu glauben, was dann doch vielleicht nicht so richtig war. Und das dann wieder alles ändert, ne?
Ja, ich erinnere mich auch an einigen Runden, wo das passiert ist. Man muss nur die richtigen Triggerworte dann geben und dann kann man auf einmal einen überzeugen.
Und dann wird wieder irgendwer wild beschuldigt, obwohl er gar nichts gemacht hat.
Aber das ist ja genau das, was wir natürlich bei so einem Spiel auch haben wollen im Prinzip, ne? Also ich meine, das macht Social Action ja eben aus, ne? Dass man eben durch die Wörter Leute dazu bringt, irgendwie falsche Entscheidungen zu treffen oder eben auch richtige Entscheidungen zu treffen oder so, ne? Ich weiß auch noch, wir hatten einmal auch so eine Runde gehabt, wo es auf den letzten Vote ankam. Da hat irgendwie, ich weiß nicht, Andi hat irgendwie einen Satz gesagt, hat er dazu geführt, dass irgendjemand einfach dann sich beim Vote umentschieden hat, obwohl er sich eigentlich sicher gewesen ist, dass er, was er machen möchte. Aber dann hat er einen Satz dazu geführt, dass er eben nicht so gewotet wurde. Und das führte dann dazu, dass dann die Kultisten halt gewonnen hatten, weil dann eben kein Kultist rausgewotet wurde an dieser Sekunde, wo es notwendig gewesen ist oder so, ne? Also manchmal sind es die Kleinigkeiten, die wirklich viel über sowas ausmachen, ne?
Ja.
Wir haben ja im Laufe des Jahres jetzt nicht nur eine Map spielen können, sondern wir haben es ja, wir hatten das cool, war echt sehr geil, dass es von vornherein so geklappt hat. Also ich hätte immer im Kopf gehabt, dass es jetzt total geil finden würde, wenn wir mehrere Maps haben, weil es ist ja ein Social Deduction Spiel und es ist ja trotzdem irgendwie auch so ein bisschen Dungeon Crawler, weil du dich in dem Spiel wirklich rumlaufen kannst, du machst deine eigenen Entscheidungen, ne? Du musst gucken, was an den Orten passiert, wo du bist, mit was willst du interagieren, mit dem Raum oder mit dem Charakter dort und was auch immer und so. Und es hat einfach schon deswegen noch ganz andere Boardgame-Vibes, sage ich jetzt mal, als so die typischen Social-Deduction-Spiele, die immer so eine Kernmechanik haben, die sich einfach immer wieder wiederholt, was auch cool ist, ne? Aber eben einfach eben noch eine Schippe ein bisschen mehr geht, sage ich mal irgendwie. Und ich finde, wir super happy, dass wir halt genau alle drei Maps hinbekommen hatten, wie wir es vorhatten. Und was mich am meisten natürlich interessieren würde, was sind eure Lieblingsmaps? Also einmal ganz kurz zur Erklärung, wir haben natürlich die Grundmap, das ist die Universität. Das heißt, da ist man in so einer alten, in Anführungsstrichen, Villa unterwegs. Sieht ein bisschen aus wie bei Knives Out irgendwie. Und überall sind dunkle Ecken und ein paar Geheimtüren, ne, die sich vielleicht öffnen können und so. Dann haben wir noch, Andi, wie heißen unsere Maps eigentlich?
Wir haben noch die Mine.
Die Mine, genau.
Das Bergwerk sozusagen.
Genau, da ist natürlich ein stillgelegtes Bergwerk und irgendwas Böses gibt es in diesem Berg natürlich. Und dort gibt es eine Drehtür, die richtig ätzend ist. Und es gibt auch zwei Fahrstühle, die prinzipiell geil sind, es sei denn, der Strom fällt aus. Dann hast du einfach mal ein paar Wege, die dir eben nicht zur Verfügung stehen. Und das kann manchmal auch einem ganz schön in die Pläne reingrätschen, was natürlich auch richtig fies ist, aber auch cool. Das würde ich aktuell sagen, ist die komplexeste Map, die wir haben. Die ist trotzdem nicht super komplex oder so, aber von den drei Maps ist sie einfach die anspruchsvollste, sagen wir es mal so.
Und dann haben wir noch Name übrigens Mountains of Chaos.
Sehr gut, genau. Übrigens angelehnt natürlich an Mountains of Madness. Ich glaube, Lovecraft-Liebhaber werden vielleicht das schon verstehen. Und dann gibt es natürlich noch unsere Wassermap.
Down into the Abyss.
Das wusste ich. Genau, Down into the Abyss. Und da geht es darum, dass es 5 verschiedene Inseln gibt. Die sind halt über Brücken connected. Und da ist halt der große Clou, dass man sozusagen, wenn man in den Außenwegen ist, macht man halt Lärm. Das heißt, entweder du fährst mit dem Boot oder du gehst über so eine rostige Brücke rüber. Das führt halt leider zu Lärm. Und das führt halt dazu, dass manchmal Dinge aus dem Wasser rausschießen, tentakelartige Dinge, die dann einfach dazu führen, dass mal ein paar Wege blockiert werden, Boote nicht fahren können und solche Dinge eben. Ja, und parallel gibt's auch noch, weil es ja 5 Inseln sind, auf 2 Inseln ist immer Stromausfall. Das heißt, man muss auch mal gucken, wo brauchst du gerade Strom oder leitest du ihn um, weil es vielleicht für dich gerade besser oder angenehmer ist. Heißt natürlich aber auch, dass du immer 2 Inseln hast, wo du mit der Kamera nicht drauf zugreifen kannst. Das heißt, wenn du da einen Spieler prüfen möchtest, aber die Kamera auf der Insel funktioniert nicht, dann bringt dir das natürlich auch nichts und so. Ne? Also einfach so ein paar kleine andere Raffinessen noch. Aber was mich mal interessieren würde natürlich, auch wenn ihr jetzt natürlich die Maps auch schon dutzendmal gespielt habt, aber was wären so eure Lieblingsmaps? Also, oder was wäre euer Ranking? Machen wir mal Ranking, würde ich sagen. Andi, fang mal an.
Du, ich klingt jetzt so abgedroschen, aber ich kann es eigentlich wirklich gar nicht sagen, wie ich diese Maps ranken würde. Also wirklich, jede Map hat halt so seine speziellen Vorteile, seine speziellen Kniffe. Und ich würde halt, wenn ich mit wenig Spielern spiele oder mit Leuten, denen ich das Genre ein bisschen näher bringen will oder so als erste Runde, würde ich immer die Universität spielen. Ist für mich die perfekte Einsteiger-Map. Und so Sachen wie die Geheimtüren, die Map hat, bringen so ein bisschen Kniff rein, aber nicht zu viel. Das wäre immer so meine Favorite-Map, so als erste Runde. Und dann mit dem Bergwerk oder der Wasserwelt. Boah, ich würde sagen, wenn ich es wirklich ranken müsste, wäre es, glaube ich, das Bergwerk. Aufgrund der automatischen Drehtür. Hast du ja gerade schon erklärt.
Ist mies.
Die kannst du halt, also diese automatische Drehtür dreht sich halt jede Runde im Uhrzeigersinn rum und versperrt immer andere Wege und macht andere Wege wieder auf. Und das immer noch so ein bisschen einzuberechnen bei seiner Überlegung, wo ich hingehen will, kann ich halt super nutzen als Killer, um irgendwas zu verschleiern. Ich habe irgendwas vergessen oder ich... Aber auch wieder andersrum als Guter kannst du es halt auch nutzen, um dir auch da einen Vorteil zu verschaffen. Also ich glaube, wenn ich es wirklich ranken müsste, wäre die Mine mein Favorite. Aber ich würde alle Maps sofort spielen.
Was sagt Paddy? Ich werde jedes Mal anders ansprechen. Das ist übrigens jedes Mal einen anderen Namen. Dann wirkt es nie falsch.
Das ist richtig, ja. Für mich ein Ranking wäre Platz 1 wäre die Universität, aus den Gründen, die halt auch Andi schon erwähnt hatte. Es ist einsteigerfreundlich, hat aber trotzdem halt einige Kniffe mit drin und wir haben es auch am häufigsten gespielt, das ist richtig. Aber ich hätte sofort Lust, nochmal auf Universität zu spielen. Also ich finde, es fühlt sich halt unfassbar rund und super an. Deswegen ist es für mich eindeutig Platz 1. Dann auf Platz 2 ist die Mine, das Bergwerk. Halt wegen der Tür und dem Strom, weil es ist die komplexeste Map, aber du kannst da, wenn man dann Killer ist, kann man das auch super gut auch einfach als Ausreden nutzen. Oh nein, ich kann da jetzt leider nicht hingehen. Und das hat mir dann auch mal sehr viel Spaß gemacht, wenn ich selber Killer war und auf deinem Web dann unterwegs war, weil da hast du noch mal ein paar mehr Möglichkeiten zu sagen, habe ich vergessen, dass jetzt die Tür dazu geht. Sorry, ich muss jetzt leider dem Andi begegnen und auf einmal hat der Messer im Rücken. Das sind großartige Situationen und aber auch dicht gefolgt dann von der Wassermap, weil die hat einfach diese Mechanik, dass halt Tentakeln rauskommen, wenn du über Brücke gehst oder die Boote benutzt. Ist halt auch, fühlt sich einzigartig an. Also jede Map fühlt sich einzigartig an. Also fühlt sich halt nichts gleich an. Aber wenn es wirklich so nach Ranking ist, meine Top 3 wäre zuerst Universität, dann Bergwerk und dann halt die Wassermap.
Du, Jessie?
Ja, also bei mir ist auf dem ersten Platz auf jeden Fall die Mine, allein wegen der Komplexität. Ich also diese Drehtür finde ich einfach ein tolles Element und ich glaube, damit habe ich mir auch den ein oder anderen Sieg mit eingehandelt. Ja. ich bin halt jemand, der sehr gerne sehr weit vorausplant und sowas gut mit einplant. Und wenn ich dann merke, dass die anderen das nicht tun, macht es umso mehr Spaß also zumindest wenn man Killer ist, wenn man gut ist und die anderen das nicht mit einplanen, kann es auch frustrierend sein. Aber man kann ja dann darauf aufmerksam machen als Guter. Aber wenn man der Böse ist, lässt man es lieber. zwischen Universität und Wassermap finde ich schwierig zu... jetzt zu sagen, was ich besser finde, es sind einfach unterschiedliche Maps. Wie schon gesagt wurde, halt die Universität einsteigerfreundlicher auf jeden Fall. Also würde ich auch immer mit neuen Leuten immer als erstes spielen, um erstmal reinzukommen, weil halt nicht diese Besonderheiten mit dabei sind. Aber dann bei der Wassermap halt auch wieder sehr interessant, dass da eben diese Besonderheiten sind. Und ich bin... Dadurch, dass ich schon so oft gespielt habe, bin ich natürlich sehr gerne dabei, wenn es etwas komplexer ist. Und genau.
Wie spannend, dass ihr alle so rumdenkt. Also ich denke genau gegenteilig. Und zwar ist bei mir eigentlich auf Platz 1 die Wassermap. hat aber jetzt auch keinen speziellen Grund oder so. Ich mag einfach das Thema einfach sehr gerne. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr das finale Artwork schon gesehen habt, aber die Map ist halt wirklich krass hübsch geworden. Also das Wasser sieht so richtig, also du siehst so überall so richtig so über Steine, die überall rausgucken, wo sich so die Wellen zerschlagen und ne, überall so spritzt was rum irgendwie und so. Und die Welt, also diese Wassermap lebt halt wirklich halt. Also da hast du richtig Bock, wenn da jetzt nicht gerade so ein Tentakelmonster unter Wasser leben würde, dann hättest du richtig Bock, da eigentlich Urlaub zu machen. Also da könnte man sich auch eine Hütte hinsetzen, wenn es da eben so nicht so gefährlich wäre. Aber die Map sieht einfach wirklich atemberaubend aus. Also sie sieht wirklich richtig, richtig krass aus. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, in den Prototypen war es halt so gewesen, da waren es, glaube ich, noch Lorenwagen. Die waren natürlich einfach nur Vierecke, die wir da als für die Darstellung genutzt hatten und so. Aber jetzt sind es halt Boote geworden und die Boote machen nochmal ein bisschen mehr Flair irgendwie einfach auswendig. Und was ich auch ganz cool finde an den Booten, du kannst ja mit dem Boot jemanden mitnehmen. Halt. Da passen halt zwei Personen rein in so ein Boot, so ein Paddelboot, und dann kann ja jeder einen Paddel in die Hand nehmen. Problem ist nur, du musst natürlich gucken, dass dir der andere beim Paddel nicht eins überzieht. der dann im Messer in den Rücken stecht. Das heißt, die Frage ist natürlich auch mal, willst du jemanden mitnehmen oder nicht? Die Frage hast du natürlich bei der Mine in den Fahrstühlen natürlich auch. Aber man muss dazu sagen, bei der Mine sind die Fahrstühle so gelegt, dass die meistens alleine benutzt werden. Also dass es meistens eher so ist, dass man niemanden mitnehmen muss. Bei der Wassermap ist es eher so, dass man einfach mal die gleichen Wege dann mal hat und dann macht es halt Sinn, dass man im Boot zusammenfährt quasi. Das heißt, für mich wäre es die Wassermap. Ich finde die Minenmap aber auch super und die Universität sowieso auch. Also tue mich auch sehr schwer, die zu ranken. Darum habe ich euch zuerst gefragt. Dachte mir, das macht es mir vielleicht einfacher. Aber bei mir wäre Platz 1 die Wassermap und die anderen beiden sind für mich eigentlich relativ gleich auf. Also nimmt sich nicht sehr viel, würde ich sagen. Ja. Ein Highlight, was wir Ende letzten Jahres noch hatten, ich weiß gar nicht, ob es Ende letzten Jahres war, Andi, vielleicht kannst du mich auch gleich nochmal berichtigen, aber wir haben das Spiel ja nun unfassbar viel online gespielt und wie man es halt so ist und wie man es halt so kennt, ist es ja so, dass wenn man Spiele online spielt, ist es nicht das gleiche Spielgefühl, als wenn du es natürlich am Tisch oder so spielst. Das heißt, nachdem wir locker, ich weiß nicht, 50 Runden gespielt hatten oder 70, 80 Runden gespielt hatten oder was oder mehr, war es halt so, dass wir dann auf jeden Fall nochmal das Ding am Tisch sehen wollten, wie es halt da funktioniert, weil es gab ja schon Spiele, wo das eben nicht so gut gewesen ist. Da hat man vielleicht zum Beispiel das Gameboard irgendwie in so eine Richtung designt, wo es keinen Sinn ergibt. Oder sowas, wo du dann erst, wenn du dann am Tisch sitzt, merkst, okay, shit, dass wir dann nochmal nach rechts drehen müssen und solche Sachen und so. Und wir waren halt sehr, sehr gespannt gewesen, wie das Ganze halt am Tisch funktioniert. Und wir hatten dann halt in Anführungsstrichen ein großes Event daraus gemacht. Das heißt, wir haben uns in einer Kneipe getroffen, in so einer alten Stammkneipe von uns, weil wir haben früher sehr viel Magic the Gathering gespielt. Andi, auch übrigens Niedersachsen Vizemeister, an dieser Stelle nochmal betont.
Danke, dass du es erwähnst.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, Eigenlob stinkt ja, deswegen dachte ich, ich esse den Move hier. Wir haben früher wirklich sehr, sehr viel gezockt und unser ganzes Ausbildungsgehalt auch komplett einfach in Magic Karten investiert. Also da war der Erste gewesen, du hast 500 bis 800 Euro, hast du dir Magic Karten gekauft, hast du ein Turnier mitgespielt, also wieder verkauft oder vertauscht und dann hast du geguckt, bis das nächste Geld gekommen ist. Also das war früher wirklich krank gewesen. Und auf jeden Fall in dieser Kneipe, in der Stammkneipe, wo wir früher unseren Magic-Treff hatten, die war früher komplett voll mit Magic-Spielern gewesen durch uns, jeden Freitagabend. Da haben wir uns auf jeden Fall versammelt. Ich glaube, wir waren anfangs zu 8 und haben dann eine 8. Partie gespielt. Dann noch eine 7er und dann noch eine 6er oder so. Also wir haben, glaube ich, drei Partien im Abend gespielt gehabt irgendwie. Und das war auf jeden Fall nochmal so, noch so ein Highlight gewesen, weil wir einfach nochmal an Tisch in Aktion gesehen haben, dass es funktioniert. Und das war ja wirklich wichtig. Du kannst jetzt nicht einfach, ne, nach Sword- und Online-Runden sagen, so, okay, das wird schon alles passen oder so. Und es war wirklich wichtig, dass wir am Tisch auch nochmal sehen, dass man auch wirklich dann, dass die Mechaniken alle funktionieren, dass das, ne, dass man die Karten nochmal mischen, dass das auch alles nicht nervig ist, wie die Handkarten überhaupt gehandhabt werden, weil, ne, wenn ich da Handkarten, müssen in der Hand gehalten werden, wenn du die Karten brauchst. Wenn du das nicht tust, kann es halt zum Beispiel den Kultisten auch verraten, weil wenn ich mir nur die Rückseiten der Karten angucke und die aber so spiele, weil ich weiß, das sind eh nur Erfolge, die da liegen, dann kann man das halt schon so leider ausspielen, dass man dann den Kultisten benachteiligt. Haben wir bei den Regeln natürlich auch alles so drinstehen, dass man das, dass natürlich dann nicht so passiert. Aber das sind so Kniffe, die müssen dann erstmal auffallen natürlich so, ne? Und das muss man erstmal, merkst du auch natürlich nur, wenn du wirklich am Tisch sitzt irgendwie und so, ne? Aber Andi, was war dein Eindruck gewesen von dem Abend?
Also was ja gerade bei auch bei Soul Seduction Spielen einfach so ist, was du online gar nicht vergleichen kannst. Wenn das Spiel online funktioniert, wenn ein Social Deduction Spiel online funktioniert, egal welches es jetzt ist, dann ist es im Prinzip gefühlt nochmal, wie viel Schippen besser, würde ich sagen, 3, 4, 5 Mal so gut, wenn du halt wirklich die Emotionen am Tisch von jedem siehst und einfach auch, ja, man kann auch viel mehr Intrigen einfach auch schmieden oder Kooperationen schmieden, weil du ja direkt mit deinem Nebenmann besser sprechen kannst, und das war einfach nochmal so der absolute epische Moment für dieses Spiel, dass du halt in Real Life mit den Leuten spielen kannst und die Emotionen siehst, wie erstaunt einfach auch Leute dann waren, wenn irgendwas aufgedeckt wurde am Ende oder doch ein Toter gefunden wurde, wo du dachtest, das kann niemals passieren, und du am Tisch dann aufspringst oder völlig Karten wegwirfst vor lauter Ärger oder, ja, liebe ich einfach, ne? Ich bin ja auch so ein Typ, ich mag das, anderen Leuten am Tisch zu spielen. Wie wahrscheinlich die meisten bei dem Hobby, klar. Aber ich lebe das halt auch immer richtig. Und ich würde immer online natürlich hinten anstellen, wenn es in Real Life geht, ne? Aber in der Pandemie muss ich auch sagen, durch TTS hat es einem sehr weitergebracht. Und auch mit den Leuten, dass man den Kontakt pflegen konnte. Man konnte trotzdem gut spielen, man kann sehr gut playtesten. Also hatte mal alles Vor- und Nachteile, aber
man muss ja auch sagen, was auch wichtig ist, also wir haben ja bei Discord laufen gehabt, kann man mal ganz kurz erklären. Das heißt, wir haben uns alle nebenbei gesehen, während wir das gespielt haben. Das heißt, man konnte auch schon gucken, so, ne, wie guckt jemand, wie verhält sich jemand und so. Also das war schon möglich gewesen, trotz Online-Spielen. Aber das große Problem, was du ja immer hast, ist, das kann nur einer reden, alle anderen müssen zuhören. Das kann nicht mal eben hier eine Gruppe und dann eine Gruppe diskutieren oder bei einem Vote oder sowas, sondern du musst immer warten, bis einer fertig ist oder eben reinschreien. So, ne? Und das ist natürlich schon ein Aspekt, der macht das Spiel automatisch länger, wenn du es online spielst, weil du bei jedem immer ausreden lassen musst und jeder kann eben nur nacheinander reden sozusagen. Das hast du natürlich einfach am Tisch nicht, und das heißt, dadurch geht schon mal ganz, ganz viel Spielzeit einfach weg sozusagen. Oder ich will nicht sagen Downtime, weil es ist ja immer spannend, aber es ist halt schon so, du machst deiner Zeit nichts. Du hörst ja zu und wartest, bis jemand fertig ist, damit du was sagen kannst sozusagen. So, ne? Und das ist einfach nochmal ein ganz wichtiger Aspekt halt. Und das ist auch genau der Grund, weshalb wir während der Kampagne halt keine TTS-Version anbieten werden. Wir haben da lange drüber diskutiert und haben überlegt, wir hätten ja theoretisch, das könnten das zur Verfügung stellen, haben uns aber überlegt, dass das, es ist nicht das gleiche Gefühl, das du hast, wenn du das halt am Tisch spielst oder wenn du es halt online spielst. Darum haben wir viel von uns gesagt, dass wir das so während der Kampagne erstmal nicht anbieten werden. Was wir aber haben werden, und da sind wir auch sehr, 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 sehr froh, dass es passiert ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall 2 Let's Plays geben. Das heißt, es gibt ein englisches Let's Play, ich meine mit 6 Spielern. Die schaffen es in unter einer Stunde sehr, sehr viel Morde am Tisch zu haben. Also das wird, da können Leute auf jeden Fall sich auf ein Let's Play drauf gespannt sein. Und dann haben wir noch ein Let's Play von Rocket Beans, auch mit 6 Leuten. Da ging auch die Luzi ab, sagen wir es mal so. Also da wurde auch sehr viel umgebracht und diskutiert, und das soll wohl auch sehr emotional gewesen sein. Wir haben es noch nicht gesehen, also ich kann ja zumindest nur schon mal sagen, wir haben ein deutsches und ein englisches Let's Play, beides mit 6 Spielern. Das heißt, ich glaube, wenn man sich wirklich unbedingt ein Let's Play angucken muss, wird man da schon irgendwie in der Kampagne fündig werden. Das heißt, man braucht nicht zwingend eine TTS-Version, um sich selber einen Eindruck zu machen. Ich glaube, man kriegt sehr, sehr gutes Gespür dafür, ob das was für einen ist oder ob das nicht für einen ist. Wobei ich persönlich würde fast sagen, das kann man wirklich mit fast jedem spielen, oder kann man eigentlich mit jedem spielen. Wir hatten während der Kneipenrunde übrigens auch jemanden dabei gehabt, Liebe Grüße an Sarah an der Stelle. Sarah ist eigentlich auch keine große Brettspielerin oder so, hat aber schon ein paar Mal Werwölfe und sowas eben gespielt, aber die sind alle super schnell reingekommen. So nach in Partie 1, in Runde 1 hat jeder einmal die Regeln eben so verinnerlicht. Jeder hat sich bewegt, jeder hat ein Event gesehen, jeder hat eine Aktion gemacht und dann weißt du alles. Und dann kannst du loslegen sozusagen. So, ne? Das war auch bisher immer so unsere die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und ja, das ist auf jeden Fall der Grund, warum TDS bei uns ein bisschen ja, kampagnenscheu ist. Aber es hat gute Gründe. Also es ist nicht so, dass wir es nicht geschafft haben oder zu faul dafür sind oder so. Aber ich will mal so sagen, es kann ja sein, dass sich für TDS trotzdem noch ein paar Wege öffnen werden. Und auf der Kampagne müssen wir mal gucken, was sich während der Kampagne so passiert und was sich so freischaltet oder so. Ich kann mir da schon vorstellen, dass da das ein oder andere noch passieren könnte, um es mal so anzudeuten. Ja, dann kann ich noch ganz kurz von einem Highlight erzählen. Und zwar war ich ja letztes Jahr auf der BerlinCon gewesen im Juli und hatte den Prototypen dabei. Und das war meine allererste Partie, die ich am Tisch gespielt habe. Also bevor wir noch in der Kneipe gesessen hatten, habe ich es schon dort gespielt. Ich muss aber sagen, ich war da leicht angetrunken. Das heißt, es kann sein, dass der Eindruck vielleicht nebelig ist, sagen wir es mal so. Aber ich wollte es auf jeden Fall danach nochmal zocken, weil ich es auf jeden Fall nochmal sehen wollte. Aber an dem Abend war es auch super lustig gewesen auf der BerlinCon. Also wir hatten eine 7er-Partie gespielt und Pete von Hunter & Friends hat glaube ich, in Runde 4 oder so einfach mal knallhart seinen Assassinen ausgepackt und jemanden umgebracht, der wirklich Kultist gewesen ist, einfach weil er ein richtiges Gespür gehabt hatte. So. Also wirklich voll den Badass-Move gestartet irgendwie. Und wir haben dann am Ende mit Fotofinish gewonnen gehabt, das weiß ich noch, weil wir hatten die Punkte erreicht und den Bösen hatte einen Kill gefehlt. Das war aber in der vorletzten Runde. Das heißt, hätten die noch eine Runde mehr gehabt, hätten die ihren Kill noch geholt auf jeden Fall. Also das war sau eng gewesen, das Ganze. Das war wirklich, wirklich cool gewesen. Aber wie gesagt, ich hatte das ein oder andere Bier verköstigt. Also aber das war trotzdem sehr, sehr geil gewesen. Es war einfach richtig cool zu sehen, eben, wenn du am Tisch sitzt und dich auch mal zurücklehnst, einfach mal guckst, was die anderen so machen, wie die Leute miteinander diskutieren oder sich wütend angucken und also diese Emotionen einfach, die so aufzunehmen, das ist schon was sehr, sehr Geiles gewesen. Ja, und dann hatten wir noch ein zweites Event gehabt. Wir müssen natürlich einmal nochmal ganz kurz über die Essen-Spiele natürlich reden vom letzten Jahr. Denn, also erstmal muss man dazu sagen, ihr beide wärt ja auch dabei gewesen, aber leider krankheitsbedingt dann ausgefallen, kurzfristig. Ja. Wir hatten aber super viel Glück gehabt, dass uns da von Hühne Spieltische sozusagen von Adrian Männer zur Verfügung gestellt worden und wir hatten dann einen Donner voll besetzt Stand. Das war echt, echt mega, mega cool. Und ja, was kann man über die Essensspiele erzählen? Also erstmal ganz wichtig, ich war in der Mitte und hatte einen Pitchtisch und rechts von mir war der Spieltisch. Und mein rechtes Ohr war am Abend immer K.O.er als mein linkes, weil die rechts immer rumgeschrien haben. Das wirkt doof, aber es war eigentlich sehr, sehr positiv, weil es ist immer sehr cool, wenn du die Emotionen die ganze Zeit wahrnimmst sozusagen. Das heißt, immer wenn du mal 3 Sekunden Leerlauf hattest, weil du gerade mal keinen Pitch erklären musstest oder so, war es halt immer so, dass du von rechts diese Diskussion bekommen hast eben, wo die Leute sich wieder angefaucht haben, ne? Und weiß nicht, das war schon sehr, sehr geil. Aber ich glaube, da kann Andi ein bisschen mehr zu erzählen von der Situation, weil Andi war am Spieltisch gewesen und hat da so einige Runden gespielt, ne?
Ja, ich sage es euch. Ich war ja die ganze Zeit im Prinzip am Spieletisch. Das heißt, pro Tag eine Runde dauerte immer eine gute Stunde, inklusive Erklärung. Das heißt, bei 9 Stunden Messe am Tag habe ich, glaube ich, in diesen 4 Tagen, ich hätte auch immer keine Stimme mehr gehabt, mit Maske dann noch, ich glaube, über 30, 35 Partien gespielt. Und ich dachte mir immer so, wird's hier nicht irgendwann langweilig, immer wieder gleiche Map, gleiches Setting im Prinzip, ähnlich aufgebaut. Wir hatten so eine Messeversion, die entsprach so 70-80% des Spiels, dass der Aufbau und Abbau ein bisschen schneller vonstatten ging. Aber durch die Leute und wirklich wieder mal nach so langer Zeit auch so viele verschiedene Leute am Tisch zu haben, mit ihren ganzen verschiedenen Eigenschaften, war wirklich einfach mega, mega geil. Und ein, zwei Highlights waren auf jeden Fall eine Gruppe, die sich zweimal reingesneakt hat. Also wir hatten ja nur einen Spieltisch, der war natürlich immer voll. Ich sag immer künstliche Verknappung, kann man immer sagen, der Spieltisch war immer voll. Und die haben sich zweimal reingesneakt, weil sie so Bock hatten. Den einen Tag hat sich der eine angemeldet von der Gruppe und dann den nächsten Tag haben sie einen anderen zum Anmelden geschickt und dann dachte ich so, hä? Wir haben doch gestern schon zusammen gespielt, aber die fanden es so geil, die mussten unbedingt 2 Runden spielen. War auch sehr lustig. Ja, und einfach die Emotionen wirklich am Tisch zu sehen, auch wieder, dass die Leute wirklich, die meisten kannten sich ja, das waren immer meistens so, wir hatten immer 6-7 Leute gehabt am Tisch pro Runde. Und meistens waren es immer 2 Gruppen, das heißt eine Vierergruppe, eine Fünfergruppe, eine Sechsergruppe und dann noch 1-2 andere dazu. Und auch was da abging in diesen Runden, wirklich die gleichen Emotionen, die gleichen Gespräche, die gleichen Überraschungsmomente bei jeder Gruppe wieder zu sehen, das war einfach so mega geil, hat mega Bock gemacht. Und auch alle Leute, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich glaube, hätten wir das Spiel da gehabt, hatten wir ja leider nicht. Jede Gruppe im Prinzip hatte Bock, dieses Spiel mitzunehmen. Und wenn wir gesagt haben, ja, wir haben nichts zum Verkaufen, da waren die Gesichter irgendwie immer lang. War einfach wirklich absolut ein Highlight für mich. Ja, und ich glaube auch, bei der nächsten Messe, da wird es dann wieder richtig rund gehen. Freue mich drauf.
Auf jeden Fall. Ja, Messe war wirklich super krass gewesen. Das Beste war halt gewesen, ich habe einen Pitch-Tisch, das heißt, ich erkläre Leuten in 2-3 Minuten einfach die Prämisse vom Spiel, drücke ihnen einen Flyer in die Hand und ein paar Goodies und sage, hey, ne, bitte kommt ja nur noch mal auf Kickstarter und dann geht's da ab und so. Und es war halt immer so, mein erstes Frage immer, kennt ihr Among Us? Und ich würde sagen, 90% haben genickt. Und dann weißt du immer, okay, es ist der einfachste Pitch der Welt. Es ist einfach so geil gewesen, weil ich habe ganz Among Us, selbst egal auf welches Alter, die konnten 10 sein, die konnten aber auch 60 sein. Die Leute kannten das halt so, ne? Also wirklich 9 von 10 Leute, würde ich sagen, locker, kannten das Ganze. Und dann halt einfach nur die Grundprämisse eben so, ne, das sind die beiden Teams, so bewegst du dich, wie klappt eine Begegnung? Und nach der Begegnung konntest du mal aufhören, weil das hat die Leute halt immer so geflasht, die verstanden haben, so wie man insgeheim jemanden töten kann. Das war immer so der Höhepunkt eigentlich dann. Wenn die Leute das verstanden haben, dann hast du, okay, wir können jetzt noch viel, viel mehr erzählen, machen wir aber nicht. Und dann war es eigentlich schon so cut gewesen, so im Prinzip halt. Und das ist wirklich, also das war immer wieder aufs Neue krass, wenn man dieses Funkeln in den Augen so sieht irgendwie oder so. Also jetzt, das hätte auch ein anderes Spiel sein können und so, ne? Aber einfach nur immer, wenn du diese Freude in den Gesichtern siehst, wenn die verstehen, was du ihnen gerade erklärst und das auch noch richtig geil finden, so halt irgendwie so. Ne? Dieser Moment ist immer richtig, richtig cool. Und das fühlte sich wirklich sehr, sehr befriedigend irgendwie an dem Pitch-Tisch an. Und das habe ich auch bei den Interviews gemerkt. Wir hatten natürlich auch logischerweise noch viele Pressetermine gehabt irgendwie. Ich habe zum Beispiel, war ich bei CGE Games, war ich glaube ich hier bei Cardboard Rhino im Livestream gewesen. Und dann auch während des, also ich wusste ja dann schon nach 1000 Mal pitchen, ne, wie ich das erklären muss in kurzer Zeit und so. Ne? Und als ich ja dann erklärt hatte, so mit hier, ja, so kann ich jemanden geheim töten, indem ich mir dann wirklich nur diese Karte gebe. Die Leute lassen dich ja auch nicht ausreden. Die sagen, und wie finde ich das jetzt heraus? So, ne? Das ist immer sofort, Leute brechen dir rein, sozusagen in deinen Pitch ran, wollen wissen, ja, wie finde ich das jetzt heraus? So, ne? Weil die Leute immer neugierig sind natürlich, wie du jetzt herausfinden kannst, dass die Person jetzt umgebracht wurde und so. Ne? Also da merkst du halt auch, wie gespannt die Leute dann sozusagen dir dann so dazuhören irgendwie. Also das war wirklich geil gewesen. Und was auch richtig cool gewesen ist, ich war bei einem Koreaner im Livestream, Hanso heißt er, glaube ich. Aber nennt sich immer Hans. Und das ist auch so geil. Ich habe letztens so ein Meme-Video gesehen auf Instagram, glaube ich, irgendwie, da war so ein Koreaner, glaube ich, der meinte so, ja, wir Deutschen sagen irgendwie, keine Ahnung, wir sagen Danke oder wie geht's dir oder ah, so geht das, ah, habe ich verstanden, alles klar, ich weiß Bescheid. Also ganz viel Formulierung und die Koreaner sagen immer noch, oh, für alles. Das ist halt so geil. Und das hat er auch gemacht. Ich hab mich so wieder zurückversetzt gefühlt in diese Situation, weil ich gar nicht gesagt habe, er meinte immer, oh, also mehr hat er nicht gesagt. Weil jedes Mal, und ich war innerlich, habe ich schon voll gelacht gehabt, die ganze Zeit, da immer nur so, ah, scheiße, ey, reiß dich zusammen irgendwie immer, oh, ne? Also wirklich die ganze Zeit, ey. Das ist so witzig gewesen, aber auch super, super, super cool gewesen einfach. Hat super, super viel Spaß gemacht irgendwie. Und weiß ich nicht, einfach war eine echt super geile Messe gewesen, hat mega viel Spaß gemacht irgendwie. Ja, war schon wirklich, wirklich cool. Und dann hatten wir noch ein Highlight Ende des Jahres gehabt. Und zwar war ich mit Thomas, der hilft uns auch immer sehr gut aus hier, von Dice from Deutschland. Der ist mit mir zusammen zu einer Schule gefahren. Und wir haben das dort als Schulprojekt sozusagen den Schülern gezeigt. Es war eine Realschule. Ja, die waren so, weiß ich nicht, 10 bis 13 Jahre irgendwie so in die Richtung gewesen halt. Wir hatten das an 3 Tischen gleichzeitig zeigen können. Das war mit der Schule auch alles abgesprochen und so. Wir haben da auch Fotos und Videos und so, wird man in der Kampagne noch alles wiederfinden und so. Und das Krasse ist einfach, wenn du da diese 10, 12-Jährigen da am Tisch siehst und die gleichen Gespräche führen, wie du sie als Erwachsener führst mit deinen Freunden und so. Ne? Die sitzen da einfach mit ihrer halben Größe und führen die gleichen Diskussionen, die haben die gleichen Lügen, die sie dir auftischen und, ne, und ich schwöre, ne, und keine Ahnung, so, ne, und die haben halt zu Hause überhaupt gar keine Brettspiele. Ich habe vorher mit ab mal ja so ein bisschen gequatscht irgendwie und so, und die hatten da gar keinen Bezug zu Brettspielen oder sowas, aber die hatten halt alle Bezug zu Among Us gehabt halt, ne, und damit kamen die alle klar, und ich dachte schon, dass die das vielleicht ganz okay finden werden, so, aber wahrscheinlich würden die da sagen, hey, die hätten lieber die Among Us Optik und so, ne, aber es ist das Gegenteil gewesen. Die Leute fanden, also die Schüler fanden alle das Geiler, was wir da hatten, und meinen, nee, wir müssen einen Film davon machen. Ich meine, wenn die mal im Alter sind, können sie irgendwann mal anfangen, gute Horrorfilme und Lovecraft-Filme zu gucken. So, da gibt es ja eigentlich mehr als genug von. Aber es war einfach cool gewesen, dass halt auch so Jüngere, sag ich jetzt mal, genauso ticken wie wir. Also in solchen Situationen halt. Ne? Wenn du mit denen Werwolf spielen würdest, würden die sich auch genauso hardcore anlügen. Aber da ich das Spiel schon sehr, sehr oft gespielt habe, es war schon sehr, sehr erstaunlich, wie schnell die es verinnerlicht haben. Ganz eben nur, weil sie Among Us kennen, sozusagen halt. Ne? Und das war schon sehr, sehr besonders und sehr speziell gewesen. Wir hätten noch eine Zweitpartie spielen müssen, weil die Schüler dann nicht aufhören wollten, sozusagen. Und in der Zweitpartie hatte ich dann nochmal mitgespielt und einer der Lehrer auch. Die haben uns gnadenlos abgezockt. Also die Kultisten haben uns so fertig gemacht. Wir haben uns gegenseitig beschuldigt und die haben uns einfach alle umgebracht. Also das war böse. Aber es hat auch sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch ist auch mal cool zu wissen, also ab welchem Alter so ein Spiel auch zünden kann, natürlich. Also, ne? Also es gibt ja oft Spiele, wo man dann sagt, ja, keine Ahnung, das kannst du zwar ab 10 schon spielen, aber richtig verstanden hast du es dann vielleicht erst ab 14 oder so. Bei Filmen ja auch oft so, das ist ein Film ab 12, aber sollte man ja erst mit 14 gucken, weil du vielleicht dann erst raffst, was da überhaupt passiert oder sowas irgendwie oder so. Und es war bei dem Spiel oder bei der Schule jetzt, finde ich, ein bisschen experimentell, um zu sehen auch einfach, ob das bei Jüngeren wirklich schon zünden würde. Oder eben zündet. Und es lief wirklich mega, mega cool. Also dass es so gut laufen würde, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, es würde gut laufen, aber das war nochmal eine ganze Schippe besser, als ich angenommen hatte. Auch gerade eben in der Tatsache, dass die einfach gar keine Spiele so eben normalerweise halt spielen oder so. Also,
ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen diesmal das, was halt auch so schön an einem Mangas ist, an einem Mangkaltes ist, dass du halt verschiedene Einsteiger gerade hast, sage ich mal. Also du kannst es halt wirklich, wenn du die ganz normale Basic-Version spielst, Einstiegs-Setup spielst, kannst du es wirklich mit jedem auf den Tisch legen. Und dann haben wir ja im Prinzip noch eine fortgeschrittene Variante und eine Experten-Variante, wo da ein bisschen mehr Rollen dazukommen, wo du die andere Map dann spielen kannst, wo du die Mine nimmst oder die Wassermap. Und das ist echt ein Punkt einfach, den ich auch richtig cool finde, weil man hat ja im Umfeld auch immer so ein paar Leute, die auch wenig Spieler sind. Und mit denen kannst du einfach auf den Tisch packen. Ich habe es ja auch auf der Messe gesehen. Ich habe es dir auch immer wieder erklärt. Und du erklärst es halt wirklich in 10, 15 Minuten ist das Ding durch. Und wenn du einen Zug gemacht hast, weil jeder ist ja immer abwechselnd dran, weil immer ein Kalt ist. Also du siehst halt immer, jeder läuft erstmal. Danach macht jeder eine Aktion. Jeder hat sofort verstanden, worum es geht. Und das ist halt diesmal auch ja, so ein bisschen das Besondere. Ne? Und deswegen überrascht es mich auch nicht, dass es auch bei den Schülern so gut ankam.
Aber wie gesagt, ich dachte halt wirklich, dass die alle diesen Original-Touch irgendwie, ne, geiler finden würden oder so, weil die ja diese Männchen nochmal in ihre Hefte reinmalen und so. Ne? Und das ist einfach so Popkultur mittlerweile. Guck dir mal Knives Out 2 an, oder hier der letzte, da kommt sogar Among Us drin vor. Also da spielt der Hauptcharakter einfach in seiner Badewanne Among Us irgendwie. Ne? Ja. Und du denkst ja so, krass. So, ne? Also so weit ist es halt schon irgendwie, dass da Daniel Craig irgendwie in der Badewanne sitzt und Among Us spielt irgendwie. So weit ist es schon gekommen. Also
einfach guter Tipp übrigens, kann ich nur empfehlen.
Genau, also ne, weil es einfach die letzten 2 Jahre einfach so eine große Relevanz gehabt hat eben so. Ne? Also wenn du heute über Jugendliche und Pandemie sprichst, glaube ich, müssen wir im zweiten Atemzug vielleicht auch wirklich eben über Among Us sprechen irgendwie, weil das auch eins der Binde wieder gewesen ist, wo Leute halt eben sich connected haben. Du warst halt nicht mehr in Clubs abends am Wochenende oder so, sondern du hast dich halt einfach dann online mit denselben 10 Leuten getroffen und hast dich einfach abgemuxt, ne? Jeden Abend, jede Stunde so, ne? Und wie viele Streamer haben es gespielt in dieser Zeit irgendwie und haben dazu zugeguckt irgendwie oder so, ne? Das ist schon irre. Also ist schon auf jeden Fall schon ein Phänomen, kann man sagen. Ein kleines Thema habe ich noch für euch, und zwar, jetzt haben wir ja doch schon viel über das Spiel geredet und auch über die beiden Erweiterungsmaps und so, aber man kann ja theoretisch so eine Erweiterung überall hinsetzen. Also was ich könnte auf dem Mond eine Expansion bauen, so, ne? Also, oder man könnte auch eine machen, was weiß ich, ne? Also es geht ja alles, ich will gar nicht zu viel spoilern jetzt, aber wenn ihr die Wahl hättet, wo würde eure nächste Map hinführen? Also ortstechnisch, das würde mich nochmal interessieren. Da bin ich mal gespannt. Ich mache einfach mal meinen Anfang, dass ihr nochmal kurz Bedenkzeit habt. Weil ich bin ja auch Autor, ne? Und man grübelt ja immer sozusagen so, ne, über neue Ideen und so weiter. Und ich hätte richtig Bock, eine Dschungelmap zu machen. wo man sozusagen Hängebrücken hat, die sich abnutzen. Das heißt, wenn man zu zweit rüber geht, dann nutzen sie sich natürlich auch ab, aber dann konnten wenigstens beide rüber. Aber wenn halt drei Leute rübergehen nacheinander, dann kann es halt sein, dass die irgendwie vielleicht dann irgendwie brüchig wird oder einstürzt oder so. Vielleicht muss man eine neue bauen. Vielleicht schauen statt drei Kultisten drei Tiere auf, so, keine Ahnung, die da irgendwie einen Debuff geben oder sowas halt, ne? Wo man sich überlegen kann, ich kann die Tiere zwar da lassen, aber dann nerven sie jeden, der da dorthin marschiert, solche Sachen und sowas. So halt, ne? Also ich glaube, ich hätte Bock auf eine Dschungelmap irgendwie. Also das ist so das, was mir aktuell so im Kopf rumschwebt. Aber jetzt habe ich meine erzählt. Andi, wo würde deine Reise hingehen, frage ich mal so.
Also ich würde, worauf ich richtig Bock hätte, ist, wenn man halt so eine Art Feuer-Lava-Map baut. Mhm. Weil ich hätte richtig geile Ideen, dass du so einen Vulkan halt so in die Map auch hast, in die Map baust. Und dass der dann auch ausbrechen kann, wenn bestimmte Ereignisse auf der Map passieren und dann vielleicht mit der Lava Wege versperrt. Aber halt dann auch für die Rest der ganzen Runde sozusagen. Also wenn er ausbricht, warum auch immer, dass er dann Wege versperrt, die dann wirklich dauerhaft zu sind. Das wäre so mal auch ein cooles Feature, glaube ich. Da hätte ich mega Bock drauf.
Klingt auch ganz cool. Patrick, was meinst du?
ja, interessanterweise, die erste Idee, die ich gerade hatte, war statt ein Dschungel ein Wald, kommt aber dem nahe. Also, dass man irgendwie so einen düsteren, dunklen Wald hat, wo auch ähnliche Mechanik, wie du gesagt hast, mit den wilden Tieren, gut weniger Brücken da zwischen den Bäumen, aber könnte man auch machen, so von Baumhaus zu Baumhaus, falls da mehrere sind, oder halt eine dunkle, so ein düsterer Cabin mitten im Wald. Die zweite Idee, die ich hatte, war was Futuristischeres. So ein bisschen, was ja auch momentan in den letzten Jahren beliebt ist, ist halt so ein Cyberpunk-Universum mäßig. Was ich mir da so als ersten Gedanken hatte, wenn man halt irgendwelche Aktionen hat, zusätzliche Aktionen hätte, wo man gegebenenfalls Türen schließen kann, wie es zum Beispiel auch bei Among Us auch klappt, nur dass es natürlich dann der Killer halt, der Imposter, kann dann die Türen schließen, sodass man nicht abbauen kann, aber dass man dann gegebenenfalls dann Bereiche hat, während wir in der einen Map ja schon die eine Drehtür, die sich ja automatisch dreht, dass man vielleicht auch Möglichkeiten hat, dann statt Strom irgendwo anzumachen, dass man eine Tür irgendwo zumacht oder halt aufmacht. Das wäre halt auch so eine Idee. Und als Andi auch noch das mit dem Lava erzählt hat, ist mir auch so in den Sinn gekommen, irgendetwas mit Naturkatastrophen, wo so man im Auge eines Sturms ist, so etwas. Also das waren jetzt so meine drei spontanen Ideen, die ich jetzt dazu hatte, wo ich das
sehr geil, immer rausballern.
Ja, ich musste eben schon lachen, als du Dschungel gesagt hast, weil das ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Aber ich habe jetzt nicht an Hängebrücken gedacht, sondern an Lianen. Dass man sich mit Lianen irgendwie von A nach B schwingt, was natürlich in dem Setting wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist.
Aber witziger.
Eventuell witziger, dann hat man so Leinen, die immer irgendwo auf einer Seite sind, aber dann nicht zurückschwingen oder, ja, keine Ahnung. Als zweites ist mir eher eine Unterwasserwelt in den Sinn gekommen. Da habe ich ein bisschen an Rapture gedacht, wo es dann vielleicht ein Event geben könnte, dass, weiß ich nicht, die Schleusen fehlerhaft aufgehen und alle ertrinken. Also nicht alle ertrinken, aber man was machen muss, damit eben niemand ertrinkt oder dass nur bestimmte Bereiche überflutet werden. Ja.
Ja, spannend. Mir ist gerade auch mal eingefallen, während ihr das erzählt habt, ich hatte auch noch mal ein anderes Konzept. Irgendwo wird es in den Tiefen, ne, der Prototyp-Sachen irgendwo stehen, aber es gab auch noch mal den Gedanken, dass es eine Map gibt, wo man die, also aktuell besteht hier aus sechs verschiedenen Teilen die Map, weil je nach Spielerzahl hast du halt andere Räume oder mehr oder weniger Räume, je nachdem und so. Und vielleicht eine Map, die variabel ist. Das heißt, dass du je nach den Umständen vielleicht sozusagen einen Map-Teil umdrehst und dann andere Dinge sozusagen dort sich oder andere Wege sich erschließen sozusagen, dass je nachdem, ich weiß nicht, was das jetzt auslösen könnte, ob du jetzt durch, ne, keine Ahnung, irgendwie ein Portal öffnest oder so und dann das Teil plötzlich sozusagen von einem Portal verschluckt wird oder sowas oder so, aber wäre wie witzig, wenn die Map variabel wird sozusagen, das heißt im Laufe des Spiels sich einfach automatisch verändert oder eben random oder so. Das wäre irgendwie auch noch ziemlich witzig irgendwie. Ich hatte gerade noch eine Idee, aber jetzt habe ich sie gerade wieder vergessen, leider, verdammt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass so Expansion-Potenzial ist da noch ganz schön viel irgendwie. Deswegen, also auch wenn es noch keiner weiß, aber ich nehme das Ganze hier indirekt einfach Season 1, ne? Also aktuell. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da nochmal ein paar andere Orte, ein paar andere Reisen geben könnte. Ägypten wäre auch geil, oder? So eine Pyramide, so, wo man dann irgendwie vielleicht irgendwie geheim gehen oder sowas. Das wäre auch fett, glaube ich, ey. Okay, wir müssen hier nochmal noch ein paar Sachen aufschreiben, habe ich so das Gefühl auf jeden Fall. Ja, ich glaube, so vom Themenmäßig sind wir eigentlich tatsächlich durch. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, wo ihr sagt, das habe ich aber total vergessen. Andi, fällt dir schon mal da noch was ein?
Ich bin einfach schon mega aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Wir nehmen ja jetzt den Podcast auf 4 Tage vor der Kampagne. Mhm. Und es ist so ein bisschen so wie früher vor so einer Schulprüfung oder vor einer Fahrschulprüfung oder deinem ersten Arbeitstag oder so, dass du halt echt schon so ein bisschen Bauchkrummeln hast, weil du halt wirklich nie weißt, natürlich, du gibst alles, aber du weißt halt wirklich am Ende nie, was passiert, wenn du auf den Knopf drückst. Ne? Und das ist immer so der Moment, wo auch so alles so von dir abfällt, so die ganze Anspannung, die du hast. Du hast jetzt ja auch, wir arbeiten ja auch schon über 2 Jahre daran. Deswegen bin ich jetzt schon voll fokussiert und so ein bisschen neben der Spur. Ich freue mich einfach drauf. Wir werden ja 25 Tage live gehen. Freue mich drauf, in den Kommentaren jeden zu lesen, der Bock drauf hat. Und das ist so gerade meine Gefühlslage.
Das Krasse ist ja auch, dass ich meine, das ist jetzt unsere 4. Kampagne. Und ich dachte immer, irgendwann wird das ja mal so das sein, dass man nicht mehr irgendwie davor so voller Adrenalin irgendwie nicht schläft irgendwie, sondern dass man irgendwie entspannter wird und dass es irgendwann so Gewohnheit wird oder so. Aber das ist nicht so. Also Statistik zeigt auf jeden Fall, dass man jedes Mal wieder aufs Neue natürlich super aufgeregt ist und irgendwie, keine Ahnung, hübelig ist und sich versucht abzulenken und einfach nur arbeitet, damit es eben irgendwie, keine Ahnung, die Zeit vorbeigeht oder so. Aber es ist einfach jedes Mal doch wieder sehr, 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 sehr emotional, also gerade innen drin irgendwie. Also es ist schon, weiß ich nicht. Ja, für mich, das kann auch schon Montag sein, sagen wir es mal so. Ne? Aber ja, nee, wie gesagt, wir gehen eigentlich mit einem guten Gefühl natürlich rein, so, ne? Aber wenn man eben so lange an etwas arbeitet oder so, dann ist es natürlich umso spannender dann am Ende, ob sich das dann natürlich am Ende alles irgendwie, aber am Ende alles irgendwie Sinn ergibt und so, was man halt auch gebaut hat und so. Es gab ja schon oft so Situationen, ich meine immer so als Beispiel, so damals so Microsoft oder mit irgendwie der Xbox irgendwie, wo man dann irgendwie keine gebrauchten Spiele mehr irgendwie nutzen konnte oder sowas, ne? Weil man, und dann dachten die damals aber auch, das ist eine gute Idee, dass man das macht. Dann sind sie damit live gegangen irgendwie und dann hat man festgestellt, okay, es fand eigentlich niemand gut, was sie da gemacht haben irgendwie so, ne? Weil die einfach so einen Tunnelblick dafür entwickelt hatten, gar nicht mehr gerafft haben, dass da einfach auch viele falsche Ideen im Raum waren, aber das haben die halt nicht so gesehen irgendwie so, ne? Also es ist natürlich immer, man muss immer den Blick nach außen halt, darf man nicht verlieren und auch mal, ne, das Feedback von den Leuten einholen und so und nicht nur für sich selber einfach werkeln. Aber ich glaube, das haben wir gemacht, deswegen, ich mache mir da jetzt wirklich keinen Kopf drum oder so. Ich glaube, wir hatten viele Testspieler, auch ja euch natürlich dabei und so und auch viele andere und so. Und das Feedback war generell eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Auch bei den Partien, wo wir nicht dabei gewesen sind, was auch mal sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also soll nicht am Ende nur so sein, dass es dann liebe Leute sind, die uns nicht verletzen wollen oder so. Aber dann soll es auch so sein, dass die Leute natürlich auch zu Hause eine gute Zeit haben. Auch ohne uns natürlich. Sonst wäre es ja irgendwie blöd. Habt ihr noch irgendwie Abschlusswörter für uns?
Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Nein, also ich freue mich, dass ich das mitbegleiten durfte, das mit dem Playtest. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Einfach mal so die Entwicklung, den Prozess da auch zu sehen, wie sich das auch halt nach und nach halt weiter aufgebaut hat. Der Kern ist immer gleich geblieben. Der hat sich nicht geändert, aber halt das Drumherum, was drumherum reingesetzt worden ist, was besser laufen kann, das Balancing, großartig, und ihr habt euch immer Feedback reingeholt und ihr habt dann auch einiges Feedback eingearbeitet, einiges natürlich nicht, weil man muss nicht jedes Feedback einarbeiten, aber ihr habt da wirklich gut zugehört und ich habe mega Bock auf die Kampagne. Ich freue mich schon drauf, wenn die dann online ist. Für mich ist das, ich bin so von der anderen Sicht. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Deswegen freue ich mich halt auf die einzelnen Schritte. Und deswegen kann ich halt so sagen, kaufen, 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 damit wir schnell die ganzen Meilensteine dann freischalten. So ein bisschen Achievement Hunter mäßig. Deswegen, damit wir halt alle nicht nur mit 1 Euro becken, sondern gleich mit mehr reinbuttern und dann. Ich freue mich drauf.
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich freue mich auch unfassbar darauf, es endlich selber mal am Tisch zu spielen. Das haben wir ja bisher noch gar nicht machen können, dadurch, dass wir zur Spielleiter ja dann krank waren. da freue ich mich wirklich mega drauf, das dann mal vor Ort mit Leuten zu spielen. Wir haben es bisher leider nur online spielen können, aber immerhin gab es diesmal die Möglichkeit, online mitzuspielen, weil die räumliche Entfernung ist ja schon vorhanden. Hätte es nicht diese TTS-Version da gegeben in dem Fall, hätten wir ja gar nicht so intensiv mit testen können wahrscheinlich. Da erstmal nochmal ein Danke dafür, dass wir da so mithelfen durften und mitspielen durften. Es hat super viel Spaß gemacht und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf das Endprodukt, was dann bei uns hier hoffentlich irgendwann dann mal landet.
Ich freue mich auf jeden Fall auf das Design der Expansion Maps auf jeden Fall. Da könnt ihr auf jeden Fall etwas freuen. Also die mal in groß zu sehen, das ist wirklich, das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Auch von der Tischpräsenz her und so weiter, die hauen auch immer ganz schön rein. Und auf jeden Fall auch immer die Updates schon mitlesen, denn vielleicht sind da die ein oder anderen Dinge versteckt, die man vielleicht oder lösen muss oder finden muss oder was auch immer, um irgendwelche ganz besonderen Sachen noch freizuschalten. Man weiß es ja nicht. Ne? Also ich will nichts spoilern. Aber man kann ja nie wissen, was so passiert in so einer Kampagne. Ne? Aber es ist auch wie im Spiel, die Kultisten waren vorher schon da gewesen. Das heißt, die haben vorher schon irgendwie irgendwelche Ritualkerzen und so angezündet. Das heißt, wir müssen einfach mal gucken, irgendwie, ne, dass wir da nicht während der Kampagne noch einen großen Alten irgendwie aufwecken oder so. Das wäre ungünstig. Und deswegen würde ich sagen, ja, machen wir es hier dicht. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nochmal genommen habt. So später Stunde hier. Ganz lieben Dank fürs Zuhören an alle, die natürlich jetzt dabei gewesen sind. Und ja, wir wünschen ganz viel Spaß mit der Kampagne. Schaut mal rein. Würde ich empfehlen. Nicht nur, weil ich der Autor bin, sondern auch, weil ich das Spiel sehr, sehr geil finde. ja, und in dem Sinne würde ich sagen, alles Gute und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.